So, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Wir sind dankbar für die Anbetung, für die Gruppe, die uns in den Lobpreis, in den Anbetung geleitet hat. Anbetung ist so eine Sache. Dadurch machen wir Gott groß in unserer Mitte. Es ist wie wenn wir ein Fernglas nehmen würden und wir würden Gott ein bisschen näher bringen zu uns. Weil ein großer Gott kann Großes bewirken, ein kleiner Gott kann Kleines bewirken, oder? Und desto größer Gott wird für uns, desto mehr kann er bewirken. Und das möchten wir auch weiter in der Predigt. Wir wollen diesen großen Gott ein bisschen, wir wollen uns in sein Wort anschauen, wie groß der ist und was er für Wunderbares in seinem Wort für uns hat. Amen. Amen. Also heute, das Thema, was Gott mir auf dem Herz gelegt hat, war die christliche Identität oder was heißt das, ein Christ zu sein? Warum ist das so wichtig? Warum ist die geistliche Identität wichtig? Wichtig zu kennen, wichtig zu wissen, wer ich bin. Weil unsere Identität oder so, wie ich mich wahrnehme, wird mein Leben, mein Handeln, meine Ziele, meine Zukunft bestimmen. In westlichen Ländern leben wir in einer individualistischen Gesellschaft. Und die Menschen sind, die Identität für den Menschen im Allgemeinen ist wichtiger als je zuvor. Zum Beispiel, wir identifizieren uns mit unserem Beruf. Wir sagen, ich bin ein Arzt oder ich bin eine Lehrerin, ich bin ein Mechaniker oder ich bin eine Sozialarbeiterin, ein Koch oder eine Verkäuferin. Menschen identifizieren sich und desto besser der Beruf, desto mehr prahlen die Menschen mit dieser Identität. Zum Beispiel auch im Geistlichen sagen wir es oft, ich bin ein Pastor, ich bin ein Lobpreisleiter oder Leiterin, ein Diakon, Diakonin, ein Prediger, eine Bibellehrer oder Lehrerin. Da identifizieren wir uns auch damit. Und dann sagen wir auch oft, was unsere Staatsbürgerschaft angeht, ich bin Deutsche oder ich bin Rumäner oder ich bin Schweizer, Franzose oder ich bin Russlanddeutsch oder also wir haben eine gewisse Identität und oft sind wir eher stolz auf diese Identität. Wir sagen auch mal, ich bin ein Baptist oder ich bin ein Pfingstler, ich bin evangelisch oder katholisch, oder? Also es ist so Teil unserer Identität, also unserer Leben. Aber was sagen wir aus, wenn wir behaupten, ich bin ein Christ, ist jetzt hier die Frage. Von wo kommt unsere geistliche Identität hier? Was gibt oder wer gibt uns unsere Identität? Was sagt dieser Name über uns aus? Und ich denke, Gott ist unser Schöpfer. Er kann uns sagen, er hat uns erschaffen und er kann uns am besten sagen, was unsere Identität ist. Und für uns als Christen, das Christsein beginnt mit Jesus anzunehmen. In Johannes 1, Kapitel 1, Vers 11 bis 13 lesen wir. Und wenn du die Luther-Übersetzung hast, es wäre ganz, ganz gut, dass du es oben auf dem Bildschirm machst. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihm aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die in seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Wille des Fleisches, noch aus dem Wille des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, es bedeutet hier, dass man nicht irgendwie eine Religion hat oder dass man jetzt zu einer Religion irgendwie dazugehört, sondern es bedeutet hier eine Beziehung anzugehen mit dem Sohn Gottes. Es ist diese Neugeburt, von dem Jesus weiterhin spricht in den Kapitel 3, wo er mit dem Nikodemus diesen Gespräch hat. Er sagt, wenn du nicht von neu geboren wirst, dann wirst du Himmelreich gar nicht sehen, du kannst gar nicht hineinkommen. Es bedeutet eine Beziehung mit der Dreieinigkeit. Und das unterscheidet Christentum von allen anderen Religionen. Es geht, wie gesagt, in keiner anderen Religion um eine Liebesbeziehung zwischen Gott, also zwischen Gott, deren Religion und dem Menschen. Also Allah, der hat keine Liebesbeziehung mit dem Menschen. Weißt du, was sich nennt andere Religionen? In keiner anderen Religion geht es darum, eine Liebesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und Und was auch wichtig ist, dass Gott, also unser Schöpfer, möchte in Christus, also in seinem Sohn, die Gemeinschaft wiederherstellen, die er mit dem Menschen hatte, ganz am Anfang im Garten Eden. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, Gott ist einfach im Garten Eden mit Adam gelaufen. Die haben dort einfach eine intime Gemeinschaft, eine enge Beziehung. Und durch diesen Sündenfall ist diese Beziehung verloren gegangen. Und in Jesus Christus, Jesus ist gekommen, wirklich diese Beziehung wiederherzustellen und diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Wir lesen in 1. Johannes 1,3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Herrn und mit seinem Sohn Jesus Christus. Oder 1. Korinther 1,9, es geht auch um diese Gemeinschaft. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserer Herrn. Es ist sehr interessant zu wissen, dass die Bibel von Anfang an uns Gott offenbart als ein Beziehungswesen. Wie gesagt, im Garten Eden, aber nicht nur im Garten Eden. Gott offenbart sich uns als der Vater im Himmel, als der himmlische Vater. Gott tröstet uns wie eine Mutter. Es gibt zwei Stellen, wo es heißt, dass Gott uns wie eine Mutter tröstet. Oder Gott im Alten Testament ist der Ehemann von Israel. Im Neuen Testament, Jesus ist die Kirche wird beschrieben als die Braut Jesus. Oder Jesus wird als unser Freund, als unser Bruder dargestellt. Also man könnte sagen, das war von Anfang an der Plan Gottes. Er wollte schon immer eine Beziehung haben mit dem Menschen. Und wenn wir uns diese Gemeinschaft, das Wort angucken auf dem Griechischen, die Koinonia ist das Wort, und diese grundlegende Bedeutung von dieses Wortes ist, etwas zu teilen. Das heißt, dass Gott sich erteilt was mit uns. In dieser Gemeinschaft, es heißt, ich teile was mit Gott und Gott teilt was mit mir. Und wir müssen sehen jetzt, was unsere Identität angeht. Was heißt das? Wie ist diese Gemeinschaft möglich? Oder wie teile ich mein Leben mit Gott? Wie teilt Gott sein Leben mit mir? Das ist die Frage. Und es gibt in dem Neuen Testament eine Präposition. Das ist Präposition in. Oft diese Präpositionen sind wichtig. Und jetzt sind ein paar wichtige Bibelstellen, wenn du es mir dann auf dem Bildschirm zeigen kannst. Das wäre ganz gut, weil darum geht es eigentlich in unser Thema heute. Das ist 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sehr Neues ist geworden. Es geht hier diese Präposition in Christus. Oder Johannes 6, 56. Wer mein Fleisch isst und trinkt meinem Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann Johannes 17, 20, 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die durch ihrem Wort an mir glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann nochmal Galater 2,20, eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle. Es sind nur ein paar Bibelstellen, es gibt viel mehr im Neuen Testament. Ich werde euch sagen, auch wie viele, aber es sind jetzt diese ein paar, die ich jetzt herausgenommen habe. Wir können sie auch nicht alle lesen, sonst wären wir bis morgen früh hier. Galater 2,20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Es geht um diese Präposition in. Und in deutscher Sprache funktioniert es gut, also in anderen Sprachen nicht so, aber in deutscher Sprache funktioniert das gut und wir können es ein bisschen erklären. Wenn ein Junge sich in ein Mädchen verliebt, wir sagen, er ist in das Mädchen, er hat sich in das Mädchen verliebt. Das funktioniert so ein bisschen, dass ihr es versteht. Und wenn jemand verliebt ist, es ist so, wenn man in Christus lebt. Es geht so ein bisschen wie diese Liebesbeziehung zwischen einem Junge, der in ein Mädchen verliebt ist, wie wenn man in Christus lebt. Und zwar, man kann auch so sagen, dass dieser Junge stundenlang redet über dieses Mädchen. Also niemand fragt ihn danach, aber er redet trotzdem. Er redet auch stundenlang mit ihr, oder? Niemand zwingt ihn dazu. Oder kein Weg ist ihm zu lang. Keine Bürde ist ihm zu schwer, wenn er dieses Mädchen liebt. Und er tut alles, um dieses Mädchen zu gefallen. Er ist ihr treu und so weiter. Genauso ist es mit den Christen, die in Jesus sind. Dieser Christ denkt immer wieder an Jesus. Er redet mit Jesus, er verbringt Zeit mit ihm. Dieser Christ, für ihn ist kein Weg zu lang, keine Bürde zu schwer. Er will Jesus treu werden, weil er ihn liebt, nicht weil er so Jesus so verlangt. Und er erzählt auch andere von Jesus. Niemand zwingt ihm dazu. Und er freut sich auf die Gemeinschaft mit Jesus und er freut sich auf die Zukunft mit Jesus. Der Inder Sandhu Singh, das war so ein Hinduist. Und er ist zum christlichen Glauben rübergetreten, er ist auch Missionar, hat in Indien missioniert, in Nepal und so weiter. Und er schrieb, er hat sich mit so einem sehr bekannten indischen Guru getroffen und diesen Guru hat ihm gefragt, was hast du so wichtig an Christentum gefunden, dass du jetzt von Hinduismus zum Christentum rübergetreten bist? Was ist so wichtige Prinzip, was du im Christentum gefunden hast? Und der Sandhu Singh sagte, was ich gefunden habe, ist Jesus. Ja, das weiß ich schon. Aber was hast du gefunden? Was für ein Geheimnis hast du im Christentum gefunden, dass du jetzt den Hinduismus hinter dir gelassen hast? Er sagte ihm wieder, du hast mich nicht verstanden. Ich habe Jesus gefunden. Geschwister, es gibt keine wichtigere Prinzip als Jesus. Jesus ist das Prinzip. Jesus ist das Christentum. Das könnte ich euch auch vielleicht erklären so, wenn man mir fragen würde, was hast du Wichtiges oder was für ein tolles Prinzip hast du an die Ehe gefunden? Ich habe Tabitha gefunden, sie ist meine Ehe. Ohne sie wäre sie meine Ehe gar nicht. Ohne sie würde ich kein Ehemann sein. Und so ist das auch mit Jesus. Ohne Jesus kein Christ sein, kein Christentum. Das heißt also, dass das wahre Christsein ist keine Religion, es ist keine Dazugehörigkeit zu einer Kirche. Es ist nur möglich, wenn wir in Jesus leben, also wenn Jesus in uns lebt. Und Kolosser 1, 25, 28, das ist auch eine wichtige Bibel, also so ein paar Verse, die eine Passage, wo ich euch was zeigen will. Kolosser 1, Kapitel 1, Vers 25, 28. Und hier spricht Paulus von ein Geheimnis. Das ist sehr interessant zu sehen und ich glaube, wir sprachen gestern mit meiner Frau, dass dieses Geheimnis wird auch irgendwie in unserer Zeit so ein bisschen verborgen in den Kirchen. Es wird nicht oft darüber gepredigt oder es wird einfach manchmal ein bisschen erwähnt, aber auch nicht richtig verstanden. Und in diesem Geheimnis geht es hier, wenn Paulus sagt, der Kolosser-Gemeinde, Kolosser 1, 25, 28, ihr Diener der Gemeinde bin ich geworden, durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seine Fülle predige. Also das Wort Gottes in seine Fülle predige. Ich habe das unterstrichen hier bei mir. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Also denen wollte Gott kundtun, also seine Heiligen, uns, die Gemeinde, was das herrliche Reichtum dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Und jetzt kommt dieses Geheimnis, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in alle Weisheit, auf das wir einem jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Das ist das Geheimnis, versteht ihr? Dieses Geheimnis wurde vor Generationen bewahrt. Die Menschen im Alten Testament haben es nicht verstanden. Und im neuen Bund, was Gott für uns hatte, war, dass er seinen Sohn schickte für uns, dass er in uns lebt. Zum Beispiel, ich gebe euch einmal ein paar Beispiele, dass ihr seht, so ein bisschen, wie oft wird das erwähnt im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird Taufe im Wasser und im Geist 30 Mal erwähnt. Und Kirchen haben sich getrennt und Denominationen haben sich gebildet wegen dieser Lehre. Das Abendmahl wird um die 11 Mal erwähnt im Neuen Testament. Und wegen diesem Dogma haben sich Menschen getrennt, wie gesagt, verschiedene Denominationen und Konfessionen gebildet. Jetzt kommt es. Aber im Neuen Testament, und das ist wichtig, dass man so ein bisschen diese Vergleiche vor Augen hat, es gibt 196 Stellen, wo es um diese Formel in Jesus Christus geht. Gustav Adolf Deismann war ein Theologe, ein deutscher Theologe, und er schrieb seine Dissertation, seine Schrift zum Professor über dieses Thema. Sein Buch lautet Die neutestamentliche Formel in Christo Jesus. Und er fand alle Stellen im Neuen Testament, wo es um dieses Thema ging. Und das Buch habe ich mir vor kurzem gekauft und es ist belegt. Es ist bei Paulus, es ist bei Johannes, bei Petrus, bei Jakobus. Es gibt verschiedene Stellen im Neuen Testament, wo es um diesen Formel geht. Das heißt, dass diese Lehre über in Christus sein sehr wichtig ist für das Neue Testament. Es ist eigentlich grundlegend. Und oft wird das weniger Beachtung geschenkt oder wird gar nicht darüber gepredigt. In manchen Predigten, die ich mir heute höre, frage ich mich manchmal, wo ist Jesus? Jesus kommt auch so wenig vor. Jesus ist auch nicht so zentral. Es ist auch nicht das Zentrum. Billy Graham, ihr kennt Billy Graham, er war ein Baptist. Also ich bin ein Fan von Billy Graham, ist einer meiner Lieblingsevangelisten. Und er sagte, ich selber kann das Christleben gar nicht leben. Also Billy Graham kann das Christleben gar nicht leben. Und ihr kennt seine Botschaft. Ihr müsst Christus annehmen. Aber diese Botschaft geht weiter. Das heißt nicht nur Christus annehmen, in Christus bleiben, also in Christus sein. Und er sagte, nur Christus durch mich kann das Christleben leben, sagte Billy Graham. Er ist die einzige Hoffnung der Herrlichkeit, so wie wir davon gelesen haben. Also das ist wichtig zu verstehen. Warum hilft mir das? Weil das befreit mich von vielem. Ich selber kann das nicht leben. Ich selber kann das Christentum nicht leben. Es wurde auch nicht so gedacht. Die Latte ist zu hoch. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Erwartungen sind zu hoch. Christus muss in mir leben. Nur so kann ich Gottes Gerechtigkeit erlangen. Nur so kann ich das Christleben leben. Nur so kann ich das neue Bund bestehen. Und weil wir um das neue Bund schon mal erwähnt haben, also wir leben jetzt unter dem neuen Bund als Gemeinde. Die Gemeinde lebt nicht mehr unter das alte Bund. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt hier, das alte Bund ist 2000 Jahre abgelaufen. Er hat Ablaufdatum schon 2000 Jahre und Menschen leben noch immer noch in diesem alten Bund und sie halten manche Gesetze und sie versuchen, manche Gesetze zu halten. Es geht ja nicht. Das alte Bund ist abgelaufen. Es ist wie wenn man jetzt 2000 Jahre altes Essen würde. So ein bisschen ist das. Aber das neue Bund sagt uns ganz klar, es ist besser. Und in diesem Bund, Jesus ist der Mittler dieses Bundes. Was heißt das? Also Gott, der Vater, hat Jesus als den hohen Priester, also nach dem Order of Melchisedek gemacht. Und er hat, so wie wir auch gesungen haben, er hat für unsere Sünden Opfer getan. Und er tut immer noch Fürbitte für uns. Also das ist wichtig, er ist der Mittler. Und er ist für meine Sünden gestorben. Er hat meine Sünden bezahlt, ich bin frei vor Gott und ich kann in dieser Freiheit leben. Aber es bleibt nicht hier Jesus hat den Jüngern versprochen, dass er sie nie alleine lassen wird. Er hat gesagt, am Pfingsten werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet nicht mehr allein. Was meinte Jesus damit? Also Ein Prediger, den ich ganz gern mag, das ist Hans-Peter Reuer. Der war ein Österreicher, ein Bibelschulpräsident bei dem in Tauernhof in Österreich. Er ist leider gestorben und er hat mich auch inspiriert, ganz viel in, mit seiner Theologie. Ihr könnt ihn mal anhören auf YouTube und so weiter, ihm googeln und ihr werdet ihn finden. Und er sagte ganz klar, Jesus hat mehr. Er kam am Pfingsten, er kam durch seinen Geist und er hat in uns gewohnt. Wäre er noch geblieben hier, er hätte nur in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Zeit sein können. Aber am Pfingsten, durch seinen Geist, kam er und er kann jetzt überall sein. Er kann in dem Himmel sein und er kann auch hier auf die Welt sein mit uns. Deswegen, wenn wir sagen, dass Christus in uns ist, er ist durch seinen Geist in uns. Und er wohnt in unserem Geist, durch seinen Geist. Und Johannes 14 bestätigt das, Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Oder Römer 8, 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Christus wohnt durch seinen Geist in mir. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Er versprach den Jungen und er sagte, geht hin in aller Welt und so weiter und so fort. Und dann sagte er, und sehr, ich bin bei euch alle Tage bis am Welt, an der Weltende. In Matthäus 28, 20. Jesus ist bei uns alle Tage in seinem Geist, durch seinen Geist. Und nicht nur bei uns, in uns, haben wir gesehen. John Ortenberg schrieb in einem Buch, den er veröffentlicht hat, und er sagte, wenn wir damals gelebt hätten, in den Zeiten Jesus, und man hätte uns dazu aufgefordert, eine Wette zu schließen, und wer überleben wird, ein Wanderprediger mit 11 mittellosen Fische oder das Römische Reich, auf wem hätten wir gewettet? Ich hätte auf das Römische Reich gewettet. Aber wer hat Bestand? Jesus, sein Reich, ein ewigen Reich. Jetzt geben wir unsere Kinder Namen wie Johannes, Lukas, Ruth, Maria und so weiter und so fort. Und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero und Felix oder was anderes. Versteht ihr? Weil sein Reich hat Bestand. Diese Wanderprediger und diese 11 Fische haben das gemacht, aber nicht, weil diese 11 Fische gut waren. Eigentlich, sie hätten keine Chance, weil Jesus in ihnen gelebt hat. Weil Jesus durch sie gewirkt hat und nicht nur durch sie, durch Generationen und Generationen und Generationen. Deswegen wird die Kirche nie aufhören. Deswegen wird sein Reich immer bestehen, weil Jesus wusste, das ist das Geheimnis. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nur durch ihn kann seine Kirche bestehen. Nur durch ihn können wir Christentum leben. Nur durch ihn kann ich ein Überwinder sein. Halleluja. Und deswegen, Jesus ist nicht nur ein Mittler, er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, er tut nicht nur Fürbitte für uns, aber Jesus ist auch ein Bürger dieses Bundes. Und das finden wir in Hebräer. Weil er in uns lebt und wir ihn haben, kann er für uns bürgen, dass wir diesem Bund anhalten werden. Also das, was vom neuen Bund erwartet wird, wenn ihr euch die Bergpredigt anguckt, da werdet ihr sehen, was Jesus sagt. Ich sag's euch, bis jetzt wurde es so und so gesagt in dem Alten Testament oder im Gesetz. Aber ich sag's euch, wer nur eine Frau anguckt und sie begehrt, da hat er schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Also die Latte wurde viel höher. Also die Erwartungen, die Gerechtigkeit Gottes. Davor in dem Alten Testament, im Alten Bund, war es wichtig, nur was du getan hast. Deine Motivation, dein Herzen, es wurde nie von dem Gesetz bestraft. Es wurde nie gerichtet. Aber neu im Bund wird wirklich das, was du im Inneren hast, alles, also die Latte ist viel höher. Und deswegen, man kann es nicht, also ich kann es nicht, vielleicht könnt ihr das, aber ich kann es nicht. Und zum Beispiel, wir sind nicht imstande, andere Frauen oder Männer zu begehren aus unserer eigenen Kraft, sie nicht zu begehren. Wir sind nicht imstande, unsere Feinde zu lieben, das sagte Jesus in dem Bergpredigt. Wir sind nicht imstande, sein Wort zu halten. Wir sind nicht imstande, das Geld nicht zu lieben. Wir sind nicht imstande, uns nicht zu sorgen und zuerst zu trachten nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. All diese Erwartungen, wir sind nicht imstande. Aber jemand ist es entstanden. Er sagte, er hat das alles erfüllt. Er hat auch die Schrift und die Propheten erfüllt und er kann das in uns machen. Und ich möchte euch so ein bisschen anhand einer Illustration euch das irgendwie erklären, was das heißt, ein Bürger zu sein. Stellt euch vor, ihr geht zur Bank hier, keine Ahnung, in Freiburg, in eine große Bank und ihr wollt 50 Millionen Euro ausleihen. Ihr habt ein großes Projekt, ihr wollt viel erreichen, viel tun. Und dann sagt ihr dort, ja, also ich werde diesen Geld bezahlen. Ihr geht dort, ihr stellt euch vor in einem Gespräch, in einem Interview, sagt, ich werde 2, 3 Jobs nehmen, ich werde extra arbeiten. Meine Frau wird auch 2 Jobs nehmen, ich werde keinen Urlaub machen und ich werde hier kommen und bei euch putzen und renovieren bei euch. Ich werde alles machen, dass ihr mir diesen Geld gibt und ich werde alles zurückzahlen. Da wird dich dieser Mitarbeiter angucken, so freundlich und respektvoll, und er wird sagen, du hast keine Chance, Also wir können dir nicht helfen. Also das ist zu astronomisch, die Summe, das geht gar nicht. Aber dann wird er dich fragen, was hast du für Vermögen? Und das ist, ja, ich wohne in der Miete. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe ein Haus. Mein Haus ist 500.000 wert oder 1 Million wert. Oder ich habe, er sagte trotzdem, also du kannst damit nicht bürgen. Mit diesem Geld kannst du nicht bürgen. Ich kann dir nicht helfen. Und dann wird er dich kategorisch ablehnen. Also du wirst diese 50 Millionen gar nicht bekommen. Also die einzige Möglichkeit wäre, dass du wirklich einen Billionär vielleicht kennst und der für dich bürgt. Aber wenn wir diese Situation auf den Geistlichen übertragen, klingt das ungefähr so. Also viele religiösen Christen versprechen und versuchen heute dieses Bund zu halten aus eigener Kraft. Sie sagen, oder sie versuchen und sie sagen, ich werde nicht dir brechen. Ich werde nicht mal in meinem Gedanken ihr brechen. Ich werde nicht stehlen. Ich werde nicht lügen. Ich werde keine anderen Götzen haben. Ich werde meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich werde meine Feinde lieben. Ich werde viel für Gottes Reich arbeiten. Ich werde meinen Zehnten zahlen. Ich werde evangelisieren, Junge machen, obwohl sie das gar nicht können aus eigener Kraft. Versteht ihr? Alles, was von uns erwartet wird, können wir nicht tun. Wenn wir aus eigener Kraft, und Gott wusste, dass diese Bedingungen in dem neuen Bund zu hoch für uns sind. Das ist wie die Summe von dieser 50 Millionen. Das ist zu hoch. Es ist astronomisch. Wir können das nicht tun. Oder kann jemand von euch tun? Könnt ihr die Hand heben? Wer kann das, was Jesus gesagt im Neuen Testament erfüllen? Wer kann das? Hebt bitte die Hand. Also wenn einer von euch kann, ich ziehe meinen Hut von euch ab. Also ich gehe auf vom Knie und ich beuge mich vor euch. Keine von uns kann das. Ich habe es versucht. Ich bin sogar in Richtung Gesetzlichkeit gegangen, als ich angefangen habe, Christ zu sein. Ich war frustriert. Es ist nicht gegangen. Es geht nicht. Aus eigener Kraft kannst du nichts tun. Du kannst nicht. Deswegen brauchen wir diese Bürger. Er bürgt für uns. Er sagt, ich kann es. Ich werde es tun durch sie. Sie werden es erfüllen, wenn sie in mir bleiben. Halleluja. Deswegen, weil wir in Christus sind, sind wir mehr als Überwinder. Und Römer 8, 37 sagt, aber in dem alle überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat. Es geht um Christus. Er hat uns geliebt. Es ist seine Liebe in mir. Nur seine Liebe kann die Feinde lieben. Es ist seine Kraft in mir. Nur seine Kraft in mir kann die Sünde überwinden. Es ist seine Weisheit in mir. Nur seine Weisheit in mir kann die richtigen Pläne treffen, die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist seine Güte in mir. Nur durch seine Güte kann ich wirklich gütig zu anderen Menschen sein. Es ist seine Selbstbeherrschung. Nur so kann ich mich selbst beherrschen. Es ist seine Durchhaltevermögen und alles. Es ist seine Reichtum in mir. Christus in uns. Nur da kann ich wirklich überwinden. Ohne kann ich das nicht. Und der Epheser 6, 10 sagt, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du kannst nicht stark sein in dir. Ich habe keine Stärke. Meine Stärke ist null verglichen mit der Stärke Gottes. Um die Götzen oder die Sünde, das Fleisch, die Welt, den Teufel zu überwinden, brauchen wir Jesus. Er hat es überwunden. Er hat es überwunden. Und wenn er in uns lebt, dann werden wir es auch überwinden. Wir werden es überwinden. Er wird das tun, was er angefangen hat in uns. Er will das Werk vollbringen. Aber mein Teil ist, in ihm zu bleiben. Und weil es um eine Liebesbeziehung geht, haben wir auch die freie Wille, uns gegen Jesus zu entscheiden. es gibt Sätze im Neuen Testament, die Jesus zu seiner Jünger sagt. Er sagte nicht zu Menschen, die nicht seine Jünger waren. Wer nicht in mir bleibt oder ohne mich könnte nichts tun, zeigen die Möglichkeit, dass es die Möglichkeit besteht, aus dieser Beziehung rauszugehen. Versteht ihr? Gott liebt uns, aber er hat uns die freie Wille gegeben. Ich kann mich gegen Gott oder für Gott entscheiden. So wie ich mich am Anfang für Gott entschieden habe, so kann ich mich auch gegen ihn entscheiden. Und weil ohne freie Wille kann auch keine wahre Liebe entstehen. Sonst wären wir nur Roboter. Sonst wären wir so wie programmiert. Aber Gott will keine Roboter im Himmel. Gott will Menschen, die aus freier Wille und aus freier Liebe zu ihm kommen und ihm lieben und in der Beziehung mit ihm, in der Gemeinschaft, in dieser Koinonia bleiben wollen mit ihm. Wir wissen aber auch, und das ist wichtig, also das will ich betonen, von außen hier kann uns nichts von Gottes Liebe trennen. Wir lesen Römer 8 und auch andere Stellen. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Aber von innen heraus ist es möglich. Und wir lesen in Hebräer 3,12. Seht zu, Brüder und Schwestern. Er ermahnt die Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ein ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott. Ein böses und ein ungläubiges Herz kann mich dazu bringen, dass ich abfalle von dieser Beziehung zu Jesus. Und die Bibel sagt uns praktisch, wie wir in seiner Liebe bleiben können. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt in meiner Liebe, so wie ich mein Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich will es euch erklären. Es ist so, wer von hier hat Kinder? Okay. Also für die jetzt Kinder haben, können es besser verstehen. Wir andere vielleicht auch, könnt ihr euch ein bisschen das erklären. Aber Kinder, wenn man Kinder hat und ihr liebt euren Kinder, oder? Und da sagt Jesus hier, so wie er in der Liebe des Vaters geblieben ist, so müssen wir auch in der Liebe des Vaters bleiben. Was heißt das? Also wie können Kinder aus unserer Liebe rausgehen? Gar nicht. Aber Jesus sagt, hier ist das möglich. Also ich verstehe das so. Und natürlich, ihr habt auch Freiheit, das zu interpretieren. Ihr werdet eure Kinder immer lieben, ich werde auch meine Kinder immer lieben. Aber meine Kinder können aus dieser Beziehung zu mir rauskommen. Sie können sich von mir trennen. Und wenn sie nicht mehr mit mir zu tun haben wollen, mein Leben lang, kann ich nichts machen. Ich kann vielleicht versuchen. Ich werde hinter ihnen gehen. Ich werde ihnen meine Liebe beweisen. Ich werde sie also mit allen Mitteln versuchen, sie zurückzugewinnen in dieser Beziehung. Aber wenn sie sich entscheiden, gegen mich zu leben, also gegen mich zu leben, dann kann ich nichts tun. Und so ist das auch mit Gott. Also es hängt nicht von Gott, es hängt immer von uns. Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass Jesus, also wenn wir in seinem Wort bleiben oder in der Liebe Gottes und auf Gott hören, in dieser Beziehung, dann bleiben wir in Jesus. Und Jesus bleibt in uns. Und dann der nächste Punkt ist, wenn wir in Christus leben, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Das habe ich schon mal hier gepredigt. Ich will nur ein bisschen nochmal kurz erklären, wie das funktioniert. Und Adam wurde nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Ihr wisst das, oder? Also Adam wurde nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Und er hat etwas verloren. Durch den Sündenfall, Adam hat was verloren. Er hat dieses Ebenbild verloren. Also er ist nicht mit den leeren Händen aus dem Paradies gegangen. Er hat auch bestimmte Eigenschaften, aber er hat wirklich, also er sieht nicht wie das Original. Also das Original, er wurde ja auch nach dem Original gemacht. Ihr wisst ja, wer das Original ist, oder? Gott. Und er wurde nach diesem Original gemacht. Aber Jesus, als er kam, die Bibel sagt uns in Kolosser 1,15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Jesus wurde uns geschickt, um uns zu zeigen, wie Gott ist, wie das Original ist. Weil wir haben das verloren, die Sünde hat es, also durch die Sünde, durch unsere Abwendung vor Gott haben wir das verloren. Und die Bibel sagt uns auch, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn. Also Jesus ist die Wahrheit, er ist das Weg, uns zu helfen, wieder wie das Original zu werden. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Vater, denn durch mich. Jesus spricht dann diese Wahrheiten. Und ich möchte euch anhand dieser Beispiele zeigen. Zum Beispiel, ich sage hier, ich habe ein Liter Wasser. Und Doris sagt mir, nee, das ist kein Liter Wasser. Das ist weniger als ein Liter, oder? Was sagst du, Doris? Aber ich sage, ich habe ein Liter Wasser. Also wer von uns sagt jetzt die Wahrheit? Natürlich, um wirklich das Original zu wissen, wir müssten zum Beispiel zum Physikalischen Technischen Bundesanstalt in Berlin zu gehen. Dort steht wirklich die richtige Maß für ein Liter. Wir müssten uns dort gehen, ich und Doris, und ich müsste mein Wasser dort verschütteln, also in diesem Gefäß, der dieses Original hat. Und dann werden wir wirklich erkennen, ob ich die Wahrheit sage oder Doris die Wahrheit sagt. Versteht ihr? So geht es auch mit Jesus. Jesus ist das einzige Original, der uns gegeben worden ist. Deswegen, nur wenn er in mir lebt, nur wenn er mich füllt mit seiner Gegenwart, nur so kann ich wieder wie das Original werden. Nur so kann ich wieder dieses Ebenbild Gottes in mir erlangen. Ich kann nicht aus meiner eigenen vorstellen. Natürlich durch sein Wort, durch seinen Geist, durch in der Gemeinde, in so viele Sachen, die wir tun. Aber er muss in mir leben. Weil wir können so sagen, und wenn wir das anwenden, wir lügen nicht, weil Jesus uns so sagt. Wir lügen nicht, weil Jesus nicht lügt. Jesus ist die Wahrheit. Oder ich töte nicht, weil die Bibel mir so sagt, ich töte nicht, weil Jesus das Leben ist und er lebt in mir. Oder ich begehe keinen Ehebruch, weil die Bibel mir so sagt. Ich begehe keinen Ehebruch, weil Jesus lebt in mir und Jesus ist treu. Versteht ihr? Es ist viel tiefer als oft einfach irgendwas zu befolgen. Jesus gibt mir das Wollen und das Vollbringen. Das sagt er uns in seinem Wort. Er gibt mir das Wollen und das Vollbringen. Ich kann es nicht aus meiner eigenen Kraft. Und wir können, wie gesagt, dem Original immer ähnlicher werden, wenn er in uns lebt. Es gibt Jonathan Paul, das war ein Theologe Anfang des 19. Jahrhunderts. Er wird als der Pionier des Pfingstbewegung hier in Deutschland. Und er wurde, er hat ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Jesus wird. Und er sprach von der Vollkommenheit eines Christen. Und er wurde natürlich angegriffen, er spricht jetzt von Perfektion und so weiter, aber die Bibel ist ja voll davon, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, also das ist ein anderes Thema natürlich. Und er spricht in seinem Buch, ich kann das nicht, Jesus wird es tun. Das war der Titel seines Buches. Jesus wird durch mich diese Vollkommenheit erlangen. Jesus wird durch mich immer ähnlicher, Jesus ähnlicher machen. Er wird mich immer ähnlicher den Original machen. Weil die Bibel sagt in Römer 8, 29, wenn ihr euch erinnert, habe ich über das höchste Ziel des Christen gepredigt. Das ist das höchste Ziel. Die er vorher erkannt hat, der hat er vorher bestimmt, dass ich den Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt werde. Und das ist, dass wir den Original ähnlicher werden. Und C.S. Lewis kennt ihr, oder er hat die Narnia-Bücher geschrieben. Er war ein englischer Theologe im letzten Jahrhundert und er schrieb in seinem Buch Pardon, ich bin ein Christ, dass Gottes Ziel für uns ist, dass wir kleine Christusser werden. Wir werden ja Christen genannt. Versteht ihr? Dass wir kleine Christusser werden, dass Christus in uns sichtbar wird und dass wir seinen Charakter in uns tragen. Und weil Christus in uns ist und weil wir in ihm sind, haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit. Das haben wir in Kolosser 1, 27 vorhin gesehen. Wir werden auch selber verherrlicht. Die Bibel sagt, wenn wir ihn sehen werden, werden wir so sein wie er. Wir werden so sein wie er. Wir werden einen himmlischen Körper haben, aber wir werden so sein. Die Bibel nennt uns auch seine Gemeinde, seine Braut. Er wird eine Braut haben, die ebenbürtig ist ihm gegenüber. Er ist ein König, er ist der Sohn Gottes, er ist der König der Könige. Und er will mich so verwandeln, dass ich eine ebenbürtige Braut bin für ihn. Dass ich einen Charakter habe, weil er mit mir das Universum regieren will. Ich habe schon mal gesagt, meine erste Predigt hier. Früher in der Gemeinde wurde mir oft gesagt als Kind, aber wir werden in den Himmel gehen und wir werden dort beten und anbeten und singen und jeden ganzen Tag und dort werden wir nur das tun. Und mir war das so langweilig. Ich habe gesagt, oh Gott, ich will da gar nicht in den Himmel. Weil oft meine Freunde in der Schule und so weiter haben gesagt, oh, da ist in die Höhle, da ist Party, der Teufel das schmeißt Partys in die Höhle und so weiter. Und ihr, die Christen, ihr habt so ein langweiliges Evangelium. Aber das stimmt gar nicht, das wurde uns noch so präsentiert. Jesus sagt, Ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen. Ihr werdet das Universum regieren. Wir werden seine Braut sein. Da, wo er sein wird, da werden wir auch sein. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und auf das freue ich mich. Ich freue mich natürlich auf ihn in erster Linie. Er ist eigentlich der, auf den ich mich freue. Ich möchte ihn sehen, ich möchte mit ihm sein, ich möchte Zeit, also so, ihm so erkennen, wie er ist. Ich erkenne jetzt nur stückweise, aber wenn ich ihn sehen werde, werde ich ihn vollkommen erkennen. Aber ich freue mich auf das, was er für uns vorbereitet hat. Und das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also weil wir in Christus sind, da ist unsere Zukunft gesichert. Wir haben die Gewissheit des Heils. Das ist die Gewissheit des Heils. Also für mich, also natürlich, ihr könnt andere Meinung haben, aber ich sehe das ganz stark. 196 Stellen im Neuen Testament sagen mir das. Und wenn Jesus wiederkommt, werden wir bei ihm sein. Und jetzt kommen die Fragen. Ich frage mich auch, also wir müssen uns immer wieder fragen, bist du ein wahrer Christ? Hast du diese Identität oder bist du ein Namenschrist, nennst dich nur Christ? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus oder hast du nur eine Religion? Versuchst du das Christsein zu leben aus deiner eigenen Kraft? Also in der Bibel zeigt uns, es ist unmöglich. Also mit dem Menschenverstand, nur das, was ich euch gesagt habe, es gibt viel mehr, was von uns erwartet in der Bibel. Es ist unmöglich, aus eigener Kraft zu leben. Nur Jesus kann das. Und heute können wir, also wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, heute kannst du ihn aufnehmen. Es ist zum Beispiel die Botschaft von Billy Graham, es gefällt mir so gut. Es war simpel, kraftvoll. Er sagte, nehmt Jesus an. Auch wenn du religiös bist, auch wenn du vielleicht getauft bist als Kind, auch wenn du vielleicht in der Gemeinde dein ganzes Leben gehst, wenn du Jesus nicht in dein Leben hast, nimm ihn an. Nur er kann dich tragen. Nur er kann dir diese Hoffnung geben. Nur er kann dir dein Leben verändern. Du kannst das nicht. Versteht ihr? Ich habe versucht, mein Leben zu verändern. Ich kann es nicht. Manchmal versuchen wir auch andere Leben zu verändern. Das ist ja noch unmöglicher, weil wir auch unsere nicht verändern können. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir, vergeben und wir sind gerecht gesprochen. Jesus tut Fürbitte für uns, das haben wir gesehen, und er bürgt für uns vor Gott. Und dass wir diesen neuen Bund halten können. Er wird es tun. Er wird in uns tun. Wenn Jesus sind, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Das haben wir auch gesehen. Wir werden ihm immer ähnlicher. Also wie werden wir das sehen? Über die Jahre. Vielleicht werden wir es gar nicht so richtig erkennen. Vielleicht die Menschen um uns herum werden sie erkennen. Wir werden ihm immer ähnlicher. Du wirst ihm immer ähnlicher. Und die Menschen werden auch Jesus in dir sehen. Und dann haben wir wirklich dieses höchste Ziel. Wir werden kleine Christusse. Und wir werden verherrlicht, wir werden vollkommen gemacht und wir werden mit Jesus in Ewigkeit diese vollkommene Liebesbeziehung haben und mit ihm das Universum regieren. Also wie gesagt, lasst uns aufstehen. Ich möchte, dass wir aufstehen und dass wir uns diese Zeit einfach in Gebet nehmen. Ich habe versucht, jetzt nicht zu lang zu machen, weil ich weiß, ihr habt Hunger, aber ich wünsche mir, dass wir alle so Hunger haben nach Jesus. Also ich weiß nicht, wie natürlich, dieser physische Hunger ist gut und so. Aber oft, wir haben verschiedene Hunger in unserem Leben. Hunger nach Leben, Hunger nach, Anerkennung, Hunger nach Liebe. So verschiedene Hunger, versteht ihr, hinter diesem Hunger steht eigentlich dieser große Hunger, den wir haben, dieser Hunger nach Jesus. Meine Seele dürstet nach ihm. Wir wurden so erschaffen und wir finden nur Erfüllung, wenn wir in ihm sind. Er kann uns erfüllen. Er kann uns unser Leben vollkommen machen. Er kann uns dieses Leben in Überfluss geben, nachdem wir wirklich trachten. Wir sehnen uns nach diesem Leben. Wir wollen erfülltes Leben fühlen. Wir wollen wirklich Leidenschaft und vieles erleben. Aber Jesus kann uns das alles geben. Und nur durch ihn können wir wirklich dann auch diese Gewissheit haben. Jesus in uns. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich wünsche mir, dass ihr nicht mehr versucht, aus eurer eigenen Kraft. Es geht nicht. Nehmt Jesus an. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, es ist heute Zeit. Du kannst, es dauert nur eine, es kann nur ein paar Minuten oder ein paar Sekunden dauern, wenn du Jesus ehrlich in dein Leben aufgenommen hast. Er kommt durch seinen Geist in dein Leben. Und er kann Wohnung bei dir nehmen. Die ganze Dreieinigkeit wird Wohnung bei dir nehmen. Und er wird dich verändern. Er wird durch dich das Christleben leben. Er wird das vollbringen, was erwartet wird, die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist Gnade. Die Gnade ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Lass uns beten. Und wenn du wirklich diese Verlangen hast und du weißt, ich habe nicht diese Gewissheit oder ich habe Christus nicht in meinem Leben, ich habe keine Beziehung, du kannst jetzt Christus in dein Leben aufnehmen. Und für uns, die wir das haben, lass uns wünschen, wirklich erfüllt mehr zu sein. Immer mehr von dir ist dieses Lied. Immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr. Lass uns wirklich dieses Gebet haben. Jesus, immer mehr von dir in meinem Leben. Ich möchte mehr von deinem Geist, mehr von deiner Gegenwart. Ich möchte mehr verändert werden. Und ich möchte dir danken für dieses Geheimnis, die Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Amen.